Sie hören Radio Prag International, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.
Dobrý den und herzlich willkommen zur heutigen Sendung. Am Mikrofon begrüße ich Martina Schneibergová. Heute haben für Sie die folgenden Themen vorbereitet. Mehr als 1000 Mitarbeiter des öffentlich-rechtlichen Tschechischen Rundfunks und des Tschechischen Fernsehens werden am kommenden Montag mit einem Streik gegen die drohende Kontrolle der Medienanstalten protestieren. In der Prager Staatsoper findet die Premiere des Balls Who Cares von George Balanchine statt. Wir bringen Gespräche mit zwei Tänzern. Und im heutigen Geschichtskapitel gehen wir auf die tschechoslowakische Außenpolitik in der Zwischenkriegszeit ein. Bleiben Sie dran, so ist das Neueste aus Tschechien mit Till Janzer.
Die Nachrichten.
Umweltminister Igor Červený hat einen neuen Leiter der tschechischen Umweltinspektion ernannt. Es handelt sich um den Juristen und Unternehmer Pavel Straka, der als Spender für die Autofahrerpartei Motoristy Sobě bekannt ist. Der vorherige Leiter Petr Bejček hatte im Januar sein Amt niedergelegt, um ins Finanzministerium zu wechseln. Laut Červený ist Straka unter anderem Experte für Umweltrecht. Der frühere Umweltminister Petr Ladík kritisierte die Personalentscheidung jedoch. Er bezeichnete sie als schweren Schlag für den Naturschutz, weil ein Immobilienunternehmer künftig über die Einhaltung von Umweltrecht wachen solle. Die Gelder für die Anti-Drogen-Politik in Tschechien werden nicht sinken durch die Übertragung der Kompetenzen aus dem Regierungsamt an das Gesundheitsministerium. Dies sagte Gesundheitsminister Adam Wojtěch am Mittwoch nach einer Sitzung des Regierungsrates für die Koordination der Politik im Bereich Suchtprävention. Vor einem Monat hatte die Regierungskoalition die Übertragung der Agenda beschlossen, ohne vorher die Beschäftigten und Experten konsultiert zu haben. Der tschechische Innenminister Lubomír Metnar hat angekündigt, den Leiter des ABC-Schutzamtes Tomáš Dropa abzuberufen. Als Grund nannte er Schulungen für chinesische Militärexperten, die die Behörde durchgeführt hatte. Metnar bezeichnete diese Kurse als Sicherheitsrisiko. Er wolle die Lage mit den Nachrichtendiensten konsultieren, sagte der Innenminister der Tageszeitung Denik N. Dropa erläuterte in dem Zeitungsbericht, dass die Militärakademie in Peking um den Besuch und die Schulung gebeten hatte und dies sich für die Wissenschaft in Tschechien auszahle. Laut Denik N. haben die Militärexperten aus der Volksrepublik vor einigen Wochen bereits im dritten Jahr hintereinander an dem Programm des tschechischen ABC-Schutzamtes teilgenommen. Der tschechische Flugzeughersteller Aerovodochody hat zwei neue Lieferverträge bekannt gegeben. Es handle sich um Kunden aus den USA und aus Angola, sagte Firmenchef Viktor Sotona dem Wirtschaftsportal e15.cz. Demnach stellt Aerovodochody bis zu 4 Flugzeuge vom Typ L39 Skyfox für Angola her. Im Falle der USA nannte die Firma keine Stückzahl. Laut Sotona sind die Lieferverträge ein wichtiger Schritt, um mit L39 Skyfox global zu expandieren. Sie würden den Weg auf 2 weitere Kontinente ebnen, so der Firmenchef. Bei dem Flugzeug handelt es sich um eine Unterschallmaschine, die vorrangig für militärische Schulungen genutzt wird, aber auch für Aufklärungsflüge und bei leichten Kampfhandlungen eingesetzt werden kann. Zum Sport. Die tschechische Fußballnationalmannschaft muss bei der WM ohne Außenverteidiger David Jurásek auskommen. Der 25-jährige Spieler von Slavia Prag zog sich eine Muskelverletzung zu und musste nur wenige Stunden vor dem 2. Vorrundenspiel der Tschechen aus dem Kader gestrichen werden. Die Schützlinge von Trainer Miroslav Kobek treffen am Donnerstag in Atlanta auf Südafrika und wollen den ersten Sieg bei der Weltmeisterschaft einfahren. Beide Teams haben ihr Auftaktspiel bei dem Mega-Fußballturnier in den USA, Mexiko und Kanada verloren. Und zum Schluss noch die Wetteraussichten. Am Freitag ist es in Tschechien meist heiter bis sonnig. Im Laufe des Tages können aber auch Wolken durchziehen. In den Bergen, vor allem im Norden und Nordosten des Landes, sind vereinzelt Schauer oder Gewitter möglich. Es ist heiß bei Tageshöchsttemperaturen von 28 bis 34 Grad.
Danke, Till, für die Nachrichten. Bei den öffentlich-rechtlichen Medien in Tschechien wird am Montag gestreikt. Mehr als 1000 Mitarbeiter des tschechischen Fernsehens und des tschechischen Rundfunks protestieren mit einem 24-stündigen Aufstand gegen die Abschaffung der Rundfunkgebühren und eine drohende politische Kontrolle der Sendeinhalte. Daniel Honigmann hat die Details.
Ein Warnstreik wird es sein, begrenzt auf 24 Stunden. Von 0 bis 24 Uhr werden die Hörer des tschechischen Rundfunks am Montag merken, dass die Belegschaft protestiert. Jan Herget, Teamleiter in der Abteilung Dokumentarinhalte und Publizistik, ist der Sprecher des Rundfunkstreikausschusses und kündigte bei der Pressekonferenz am Mittwoch an.
Die landesweiten und die regionalen Stationen wie auch die Internetsender werden sich an diesem Tag mehrmals zu einem einheitlichen Programm zusammenschließen. Vom Streik werden verschiedene Sendungen betroffen sein, die deshalb anders klingen werden, als es die Hörer gewohnt sind.
Sowohl beim Rundfunk als auch beim tschechischen Fernsehen sind nur die Kinderprogramme vom Streik ausgenommen. Die Streikbereitschaft hatte die damals neu gegründete Initiative Veřejno Právně, zu Deutsch öffentlich-rechtlich, schon vor knapp 2 Monaten ausgerufen. Jetzt organisiert sie den Warnstreik, weil die Regierung die Abschaffung der Rundfunkgebühren auf den Weg gebracht hat. Die staatliche Finanzierung bedeutet für die beiden Medienhäuser deutlich weniger Geld. Dazu sagte der Investigativjournalist Jan Moláček vom tschechischen Fernsehen:
Es drohen massive Entlassungen und ebenso sind die täglichen Arbeitsbedingungen der Angestellten von tschechischem Rundfunk und tschechischem Fernsehen gefährdet, vor allem ihre Unabhängigkeit, also das Arbeiten ohne politische und andere Einflüsse.
Moláček betonte, dass keines der beiden Medienhäuser durch den Warnstreik gegen das Gesetz oder den eigenen Kodex verstoßen werde. Die Regierung schaffe das System der Rundfunkgebühren ab, weil es ineffektiv sei, wiederholte Premier Andrej Babiš gegenüber der Presse am Mittwoch.
Da ganz Europa überall spart, sollten dies meiner Meinung nach auch diese beiden Institutionen tun. Wir haben nie versucht, in ihre Inhalte einzugreifen.
Es fehlten zudem Kontrollmechanismen für den Umgang mit den Geldern, fuhr Babiš fort und schlug vor, die Haushaltsführung von tschechischem Rundfunk und Fernsehen künftig vom obersten Rechnungshof überprüfen zu lassen. Kulturminister Otto Klempisch, dessen Ressort für die gesamte Reform zuständig ist, ließ gegenüber dem tschechischen Rundfunk verlauten, er respektiere das Streikrecht der Medienmitarbeiter.
Ja, to hlavně vnímám jako nesouhlas.
Er verstehe das vor allem als ablehnende Äußerung zur Höhe der Finanzierung, die in der Gesetzesnovelle vorgeschlagen wird, so Klempisch. Den Regierungsplänen zufolge müssen beide Medienanstalten kommendes Jahr mit rund 15% weniger Geld auskommen als aktuell. Staatspräsident Petr Pavel hat wiederholt geäußert, dass er keine schlüssige Begründung vernommen habe, warum das gut funktionierende Gebührensystem in Tschechien abgeschafft werden soll. Auf die Ankündigung des Warnstreiks angesprochen, sagte er am Mittwoch gegenüber der Presse.
Dies ist eine legitime Äußerungsform der Öffentlichkeit und in diesem Falle der Mitarbeiter. Das ist absolut in Ordnung. Warten wir nun ab, wie die Äußerung ausfällt und wie die Regierung reagieren wird.
Auch die beiden Generaldirektoren der tschechischen Öffentlich-Rechtlichen erkennen an, dass ihre Mitarbeiter das Recht hätten zu streiken. Dennoch müsse das Programm auch während des Warnstreiks laufen, betonte Rundfunkchef René Savoral.
Als Rundfunkleitung sind wir verpflichtet, sicherzustellen, dass der tschechische Rundfunk auch am Tag des Streiks seine gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben gegenüber den Hörern in größtmöglichem Maß erfüllt.
Daniela Honigmann war das mit einem Bericht über den bevorstehenden Streik der Mitarbeiter der öffentlich-rechtlichen Medien. Unter dem Titel »Who cares? Wen kümmert's?« werden in der Prager Staatsoper 2 Einakte des namhaften Choreografen George Balanchine aufgeführt. Der Abend besteht aus Balanchines erstem abstrakten Ballett Brahms' Schönberg-Quartett von 1966 und seinem vielleicht berühmtesten, fröhlichsten Stück Who Cares mit Musik von George Gershwin. Die Premiere des Ballettabends findet an diesem Donnerstag, den 18. Juni, in der Prager Staatsoper statt. Während der Generalprobe sind die folgenden Interviews entstanden: mit dem ersten Solisten des Ballettensembles, Paul Ermatov, und mit dem japanischen Ensemblemitglied Jun Tanoda.
Herr Ermatov, wie ist Ihre Erfahrung mit Balanchine? Denn hierzulande, würde ich sagen, ist er nicht so bekannt.
Aktiv tanze ich es zum ersten Mal. Davor war ich bei der Serenade beteiligt. Aber da war ich das erste Mal, also die erste Spielzeit bei mir in dieser Company. Deswegen hatte ich noch nicht wirklich viel Erfahrung mit Balanchine, aber jetzt ist es so, dass ich aktiv tanze.
Was ist das Spezielle an der Bewegung im Balanchine-Stil? Es ist Neoklassik, aber was bedeutet das für Sie?
Es ist einfach nur Körpersprache, die älteste Sprache der Welt einfach nur. Man kann nichts verheimlichen, auch wenn wir die schönsten Kostüme haben von Karl Lagerfeld. Wir sind nackt auf der Bühne. Und sonst, ja, allgemein, dieser Abend sagt alles, einfach nur alles. Die ganze Weltlage sieht man. Also wer sich dafür interessiert, was heutzutage so abgeht in den Köpfen mancher Menschen und allgemein der Gesellschaft und sich noch überhaupt darum kümmert, was heutzutage so abgeht, sollte sich das anschauen. Otherwise, who cares?
Gibt diese Choreografie von Balanchine die Möglichkeit eigener Interpretation?
Es hat natürlich einen Spielraum und man zeigt sich ja auf der Bühne. Man sieht, wer ist, und manche Sachen, die passieren halt auf der Bühne, und es ist natürlich, die Schritte sind alle gestellt, aber wir haben auch ein bisschen Spielraum.
Ist das nicht ein bisschen Widerspruch zwischen diesem Neoklassik und Gershwin?
Ja, das ist eine gute Frage. Es ist echt so, dass wir jetzt einfach nur zwei Pole, die komplett unterschiedlich, aber auch komplett gleich sind, auf die Bühne haben, in einem Abend. Das erste Stück ist mehr so aus der Seele gesprochen, und das zweite Stück, Who Cares, ist eher Jazz. Ich habe mir nämlich so ein paar Gedanken gemacht,
dass
ich so denke, so dieser Abend heißt Who Cares, wen kümmert's noch? Und ich glaube, alles ist aus Liebe gemacht. Dieser Abend ist auch über Liebe. Und ich habe so jetzt als Schlussfolgerung mir gedacht, wie viel opfern wir unsere Liebe für die Karriere? Und für was opfern wir diese Liebe? Oder was kostet die Liebe? Und wieso ist es so schwer heute, die Liebe zu finden? Ab wann lässt die Liebe nach? Oder wieso bevorzugen wir meistens immer die Karriere? Oder kann ein Mensch beim ersten Stück, zum Beispiel Brahms Schönberg Quartett, ich habe mich auch physisch und mental sehr stark vorbereitet. Und ich habe einige Wege versucht. Und der George Balanchine, er kommt ja aus Georgien. Und in Georgien ist die moralische Vorstellung ist dort sehr, sehr strikt. Und da habe ich mir die Frage gestellt, kann ein Mensch die Lust besiegen? Ist es möglich überhaupt?
Hat er sich die Frage vielleicht auch gestellt?
Kann schon sein, er ist ja dort aufgewachsen. Dort ist das Thema. Ich habe östliche Wurzeln. Ich bin sehr religiös aufgewachsen, wie schon manche Menschen es wissen. Deswegen war es für mich immer so eine ganz große Rolle. Und es hat so viele Fragen für mich dann auch geworfen. Was macht uns zu Menschen? So, was ist der Unterschied? Ist es vielleicht das, was uns so definiert, dass wir darüber denken überhaupt? Oder sind wir hier nur, um Geld zu machen? Wie wird unser Lebensalgorithmus geformt? Das sind so die Fragen, die man sich so überlegen sollte heutzutage vielleicht. Wie oft trifft man sich im Leben? Und die Schlussfolgerung ist einfach nur, es gibt keine Bösen. Es wird einfach nicht genug aufgeklärt auf der Welt.
Welche Rollen erwarten Sie jetzt nach den Ferien?
Nach den Ferien?
Die Spielzeit geht zu Ende bald.
Wir schauen mal, was denn nach den Ferien ist. Ja, aber nächste Saison wird auch sehr spannend sein natürlich. Wir haben Giselle und gibt es auf jeden Fall was, wo man sich drauf freuen kann.
Herr Nuder, ich nehme an, es ist nicht Ihre erste Begegnung mit Balanchine, oder?
Eigentlich, das ist mein erstes Stück von, also das ich tanze, das ist von Balanchine und es ist mein erstes Mal.
Was ist so speziell an Balanchine-Stil, was die Bewegung anbelangt?
Also auf jeden Fall beim Who Cares, das ist eine New York City so geführt und es ist von, also mein Lieblingsmusik von Gershwin, George Gershwin und das ist ein bisschen mit Jazz, aber die Bewegung gibt's immer eine Musikalität und es ist so schön zu hören und gleichzeitig zu tanzen und ja, ich mag es so sehr, diese Musik und auch tanzen.
Sie haben aber auch in dem ersten Stück mitgetanzt. Ja. So was Spezielles. Und die Kostüme sind wunderbar.
Ja, die Kostüme ist von Paris Opera. Mhm. Also wir haben ausgeliehen und es ist halt sehr schön, weil die alle Bewegungen ist anders, aber es gibt trotzdem ein Thema für diesen vier Stück. Und es ist so, auch die Musikalität und die Bewegungen, jede Bewegung haben die immer verschiedene. Und es ist so schön auch.
Wie war eigentlich Ihr Weg nach Prag?
Vorher, ich habe in Berlin studiert und dann musste ich hier kommen, weil hier, also in Prag ist so schön, auch die Stadt und auch die Repertoire von diesem Company ist ein wunderschön und auch die Leute sind so nett und ich bin froh, ja.
In welchen Ballett tanzen Sie jetzt oder was erwartet Sie?
Also ich bin noch Corps de Ballet, also ich tanze am Seiten und jetzt werde ich am Mitte tanzen, aber trotzdem, ich bin noch jung und ich habe noch viele Jahre für diesen Leben, Ballettleben.
Wie finden Sie die Zusammenarbeit mit den anderen Ensemblemitgliedern?
Es ist so schön.
Sie sind international.
Ja, genau. Es gibt eigentlich viele Japaner. Deswegen ist es so schön auch. Also ich fühle mich so alleine die ganze Zeit. Und auch alle sind so jung. Und die verstehen mich auch. Und ich glaube, die tschechischen Leute mögen japanische Leute. Vielleicht. Ja. Ich weiß nicht.
Die Premiere des Balls Who Cares findet am heutigen Donnerstag um 19 Uhr in der Prager Staatsoper statt. Die zweite Premiere steht gleich am Freitag auf dem Programm. Reprisen gibt es am 21., 25., 28. und 30. Juni sowie am 1. Juli. Es gibt noch Restkarten. Das Ballett wird auch in der nächsten Spielzeit aufgeführt. Sie hören Radio Prag International, die Sendungen des Tschechischen Rundfunks für das Ausland. 1938 wurde die Tschechoslowakei von ihren Verbündeten Frankreich und Großbritannien verraten. Beide Staaten stimmten der Abtretung der Sudetengebiete an Hitlerdeutschland zu. So verstehen bis heute die Tschechen die damalige Lage rund um die Unterzeichnung des Münchner Abkommens. Wie fest war also das Bündnis mit den genannten Staaten? Worauf beruhte die tschechoslowakische Außenpolitik in der Zwischenkriegszeit? Wodurch wurde das Verhältnis mit den Nachbarländern geprägt? Mit diesen Fragen beschäftigt sich Jakub Šiška im folgenden Kapitel aus der tschechischen Geschichte. Sie hören eine Wiederholung vom April 2013.
Kapitel aus der tschechischen Geschichte.
Die Tschechoslowakei entstand 1918 als einer der Nachfolgestaaten der österreichisch-ungarischen Doppelmonarchie. Der Anfang war nicht einfach. Das neue Land musste praktisch sofort seine Grenzen mit Waffen verteidigen, denn fast alle Nachbarstaaten erhoben Gebietsansprüche an die Tschechoslowakei. Die endgültigen Grenzen wurden bei den internationalen Konferenzen 1919 in Paris und 1920 in Trianon festgelegt. Zugleich wollte die tschechoslowakische Regierung danach dringend die Stellung des Staates in Europa fest verankern. Das war die Hauptaufgabe von Außenminister Edvard Beneš, einem engen Mitarbeiter des ersten Staatspräsidenten Tomáš Garrigue Masaryk. Beide Männer waren schon während des Ersten Weltkriegs politisch aktiv gewesen, um internationale Unterstützung für die Gründung der Tschechoslowakei zu gewinnen. Ohne Beneš hätten wir die Republik nicht, soll Masaryk erklärt haben, um dessen Verdienste hervorzuheben. Als Außenminister definierte Beneš drei Säulen, sagt der Historiker Petr Koura von der Prager Karls-Universität.
Die von Beneš formulierte Außenpolitik der Tschechoslowakei bestand aus einer Hinwendung zu Frankreich, zum Völkerbund und zur sogenannten Kleinen Entente. Die Beziehungen zu Frankreich waren eine Konstante im Leben von Edvard Beneš. Bereits während seines Studiums in Paris hatte er sich für dieses Land begeistert. Und nach der Pariser Friedenskonferenz von 1919 pflegte er enge diplomatische Beziehungen zu dieser Großmacht. Frankreich war seiner Meinung nach die Wiege der Demokratie und ein Vorbild für andere Staaten. Die zweite Säule fand er im Völkerbund, dem Vorgänger der heutigen Vereinten Nationen, der den Frieden in Europa garantieren sollte. Beneš half, diese Organisation zu gründen und saß viele Jahre lang im Völkerbundsrat. Die dritte Säule von Beneš' Außenpolitik war die Kleine Entente, also ein Bündnis der Tschechoslowakei mit Rumänien und Jugoslawien.
Die Kleine Entente entstand 1921 mit dem Ziel, die Erneuerung der Habsburger Monarchie zu verhindern, genauso wie den Anschluss Österreichs an Deutschland und vor allem die Expansion von Ungarn. Auf dem Gebiet aller drei Bündnisstaaten befanden sich nämlich zahlreiche ungarische Minderheiten und Budapest hatte großes Interesse, diese Gebiete zu beherrschen. Die Hauptrolle im Bund spielte die Tschechoslowakei. Sie half auch Rumänien und Jugoslawien, sich zu bewaffnen. Anfangs unterstützte Frankreich die Organisation, denn über die Tschechoslowakei wollte Paris die Hegemonie in dieser Region erreichen. Ursprünglich sollte Polen das vierte Mitglied der Entente sein, doch wegen des Grenzstreites mit der Tschechoslowakei um das Teschener Schlesien kam es aber nicht dazu. Nur wenige Monate nach der Machtergreifung Hitlers in Deutschland trafen die drei Entente-Mächte in Prag zusammen. Bei der Sitzung am 31. Mai 1933 hielt Gastgeber Edvard Beneš eine Rede. Diese ist im Archiv des Tschechischen Rundfunks erhalten.
Die Sitzung des Ständigen Rates der Kleinen Entente ist ein bedeutendes Ereignis. Schon seit 15 Jahren arbeiten unsere drei Länder zusammen, um eine politische Gemeinschaft in Mitteleuropa aufzubauen. Es war eine langsame und mühsame Arbeit, doch war sie zugleich systematisch und konstruktiv. Unser Konzept war nie bloß der Widerstand gegen den einen oder anderen Nachbarn. Es war ein Kampf gegen die Erneuerung der Vorkriegszustände und für ein neues Europa. Nun schließen wir die Vorbereitungsphase ab. Wir unterschreiben einen Organisationspakt, gründen einen ständigen Rat und bilden somit eine höhere Einheit der europäischen Politik. Die westeuropäischen Länder erkennen an, dass gerade in dieser komplizierten politischen Zeit ein wichtiger Schritt zu einem neuen Gleichgewicht im Nachkriegseuropa getan wurde.
Den Optimismus, den Edvard Beneš in seiner Rede verbreitete, bezeichnet Historiker Koura jedoch als realitätsfremd. Frankreich hatte sich damals schon längst von der Kleinen Entente abgewandt und eigentlich auch von der Tschechoslowakei. Die Interessen der Regierung in Paris lagen anderswo, weil die Karten der europäischen Politik neu gemischt wurden.
Die französische Strategie konzentrierte sich seit 1930 auf die Abwehr eines potenziellen deutschen Angriffs. Es entstand die bekannte Maginot-Linie, ein Bunkersystem zur Verteidigung, obwohl die deutsch-französische Grenze seit 1925 durch die Verträge von Locarno als gesichert galt. Deutschland drohte immer mehr mit einer Expansion und seit Hitlers Machtergreifung Ende Januar 1933 hatte sich diese Gefahr noch verstärkt. Beneš muss das gespürt haben, wollte aber wahrscheinlich Optimismus vorschützen. Denn damals war eigentlich klar, dass die Kleine Entente kaum noch eine Bedeutung hatte. Insofern war Beneš' Rede von 1933 sehr anachronistisch.
Ten rok 33 ist skutečně velkým anachronismem.
Jenseits der drei Hauptpfeiler bildeten die Beziehungen zur Sowjetunion ein ganz spezielles Kapitel in der tschechoslowakischen Außenpolitik. In den 1920er Jahren bestanden nur minimale Kontakte zwischen beiden Staaten. Die Regierung in Prag lehnte sogar ab, die Existenz der Sowjetunion de jure anzuerkennen. Doch nach der Weltwirtschaftskrise und mit der Verschärfung der politischen Lage in Mitteleuropa nahm das Interesse für das kommunistische Land immer mehr zu. Besonders nach der Machtergreifung Hitlers in Deutschland drängten die demokratischen Politiker darauf, Moskau für eine Koalition gegen Hitler zu gewinnen. In den 1930er Jahren verbesserte vor allem Frankreich sein Verhältnis zu Moskau, was Edvard Beneš ausgesprochen begrüßte. 1934 erkannte die tschechoslowakische Regierung die Sowjetunion offiziell an und das öffnete den Weg zu einem Bündnisvertrag. Frankreich und die Tschechoslowakei unterschrieben ihre Verträge mit dem Riesenreich im Osten im Jahr 1935 nur im Abstand von 2 Wochen zueinander. So entstand eine neue politische Allianz. Die Außenpolitik der Tschechoslowakei lag in der ganzen Zwischenkriegszeit voll in den Händen von Beneš. Ab und zu wurde der Minister zwar von einigen einheimischen Politikern kritisiert, wirkliche Vorstellungen über eine Alternative zu dessen Politik hatten sie jedoch nicht. Einzig erwähnenswert ist ein Versuch von Milan Hodža. Der Agrarier wurde 1935 Regierungschef und neuer Außenminister nach der Wahl von Beneš zum Staatspräsidenten. Dazu Historiker Miroslav Šepták vom Tschechischen Nationalarchiv.
Milan Hodža ging wie Edvard Beneš als Politiker konzeptionell vor. Mitte der 1930er Jahre entwickelte er die Idee, Mitteleuropa neu zu gestalten. Und zwar sollte eine freie Konföderation entstehen mit 2 Sitzen, im polnischen Danzig und im griechischen Thessaloniki. Den Begriff Mitteleuropa definierte Hodža offensichtlich anders als wir heute. Er verstand darunter den gesamten Raum zwischen Deutschland und Russland. Diesen Raum hielt er nach dem Zerfall von Österreich-Ungarn nicht mehr für stabil bzw. für unfähig, sich der Expansion von Deutschland zu widersetzen.
Der Hodža-Plan war aber aus mehreren Gründen zum Scheitern verurteilt. Eine Voraussetzung wäre gewesen, dass sich das Verhältnis zwischen der Tschechoslowakei und Polen sowie Ungarn verbessert hätte. Dazu kam es aber nicht. Beide Staaten verfolgten ihre eigene Expansionspolitik und sie hielten die Tschechoslowakei eher für einen Feind als für einen Partner. Darüber hinaus interessierten sich die Balkanstaaten für eine wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Deutschland, vor allem als Absatzmarkt ihrer landwirtschaftlichen Produkte. Beneš war grundsätzlich nicht gegen die Hodža-Idee, hielt sie aber nicht für realistisch. Er hoffte weiterhin auf die Kontakte mit Frankreich. Trotz aller Bemühungen, Verbündete zu finden und eine drohende Auseinandersetzung mit Deutschland abzuwenden, war die Tschechoslowakei im Krisenjahr 1938 schließlich auf sich alleine gestellt. Frankreich und Großbritannien kamen Hitler entgegen und unterschrieben das Münchner Abkommen. Die Politiker aus London und Paris glaubten, sie können mit der Abtretung der Sudetengebiete an Deutschland den Frieden in Europa erhalten. Schon bald mussten sie aber erkennen, welch Irrtum dies war.
Diese Folge aus der Sendereihe Kapitel aus der tschechischen Geschichte hat für Sie Jakub Šiška vorbereitet. Sie hören eine Wiederholung vom April 2013. Und damit sind wir fast am Ende der heutigen Sendung angelangt. Besuchen Sie uns auch auf Facebook. Für Aufmerksamkeit bedankt sich Martina Schneibergová. Sie hören Radio Prag International, die Sendungen des tschechischen Rundfunks für das Ausland.